Ja, jetzt fangen wir wieder so ganz richtig das, ja, nach den Ferien starten wir wieder richtig durch. Ich muss sagen, ich fand den Sommer richtig toll. Also ich glaube, dass die Entscheidung richtig war, dass wir das so gemacht haben mit den Biergruppen. Manche haben mich schon gefragt, ja, machen wir das wieder? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Weil wir in unserer Gemeinde eigentlich die Tradition haben, dass wir immer beten, was Gott will und nicht einfach irgendwas machen, weil wir es die letzten 5 Jahre schon so gemacht haben, sondern wir wollen eigentlich immer wieder hören, was Gott will. Und, aber ich möchte wirklich sagen, ich fand es richtig schön. Ich habe so viele gute Sachen gehört, Feedback, wo die Gruppen gesagt haben, es hat uns auch als Gruppe gut getan, wir sind vorwärts gekommen und auch die Gottesdienste selber. Man konnte immer was mit nach Hause nehmen. Man konnte immer was hören, was man umsetzen konnte. Und ich fand so super auch, dass so die Talente dann rauskommen bei sowas. Ne? So da auf einmal denkt man, aha, du schau her, sie steht da vorne und macht und tut, wenn nichts wäre und so. Also da kann man herausfinden, wo Begabungen sind. Und die meisten, ich war ja bei jeder Gruppe immer der mit, wo vorher einfach haben wir so eine Art wie Generalprobe gemacht und habe jedes Mal gesehen, dass am Sonntag die sich weit übertroffen haben. Also am Mittwoch haben sie es schon gut gemacht und am Sonntag war es viel besser. Also ich fand das Sommer schön. Ja. Und wie gesagt, wir wollen immer von Mal zu Mal beten, was Gott will. Für mich war es für mich war es gemischt. Einerseits habe ich viel Zeit gehabt zum Lesen, zum Studieren und einfach für andere Sachen. Andererseits, wer mich kennt, weiß, ich predige sehr gerne, das macht mir Spaß. Und so nach ein paar Wochen schar ich dann. Ja, und heute habe ich so gedacht, das ist echt, jetzt weiß ich mal, wie es denen geht, die nur manchmal predigen, weil da hat sich so viel aufgestaut, da weiß man gar nicht, was man jetzt wirklich sagen will, weil man so viele, ja, weil sich so viele Dinge, man könnte ja so vieles sagen. Ne? So, also ich bete, dass der Heilige Geist mich heute Morgen führt. Aber ich möchte heute Morgen beginnen mit der Geschichte von der Ruth. Ich habe eben, wie gesagt, viel gelesen und so und immer wieder ist mir die Ruth über den Weg gelaufen, die Geschichte, und hat mich sehr berührt. Immer wieder, dann habe ich es wieder gelesen und dann habe ich noch einen Kommentar gelesen, habe ich es wieder gelesen. Ich habe mir gedacht, da ist irgendwas dran, aber mir nicht von vornherein so erschlossen, weil das ist ja so eine romantische Geschichte, so, ne, so. Ja, ich weiß nicht, ihr Männer, aber für die Frauen ist es ja, ach, und dann heiratet sie den Boas und oh. Also ja, aber eben, das ist eine ganz wertvolle Geschichte und ich glaube, wir können heute was davon lernen. Und ich möchte jetzt einfach erst einmal die Geschichte, ich will nicht alles lesen, aber einfach zusammenfassen, ja. Da war eine Hungersnot in Israel und da ist ein Mann gewesen, der heißt Elimelech. Und der hat wegen dieser Hungersnot gesagt, wir ziehen nach Moab, ja, ins Land Moab. Und hat seine Frau und seine beiden Söhne mitgenommen und sind sie nach Moab gezogen. Und als sie dann eine Weile da waren, ist dieser Elimelech gestorben. Und die Söhne haben sich moabitische Frauen genommen, ja, und die eine heißt Orpa und die andere war Ruth. Und dann sind aber auch diese beiden Söhne gestorben. Ist eigentlich eine tragische Geschichte, ja. Und dann haben die auch gehört, dass inzwischen diese Hungersnot auch vorbei war und die Noemi, die Frau, also die Mutter von der Ruth, die hat gesagt, wir machen uns auf und beziehungsweise ich mache mich auf und ich gehe wieder zurück in mein Heimatland, weil sie kam ja von Israel. Das andere waren ja Moabitische, also die Ruth war Moabiterin und auch die Orpa, ja. Und die Noemi hat gesagt, ich gehe zurück, ja. Und dann sind die beiden Schwiegertöchter mitgelaufen und dann hat die Noemi gesagt, nee, kehrt in euer Heimatland zurück und bleibt da und heiratet da. Ich kann euch keine Kinder mehr. Es ging ja damals oftmals, wir verstehen es heute nicht so, warum dann, wenn einer gestorben ist, dann die Frau zum Verwandten geht, damit es noch Kinder gibt oder so. Das können wir heute in unserer Kultur nicht so verstehen. Es ging darum wirklich ums Überleben. Damals gab es keine Rente, sondern da hast du deine Familie gehabt, die dich ernährt hat. Und wenn du keine Nachkommen hattest, dann warst du nichts, oder? Und dann hat die nur jemand gesagt, hey, selbst wenn ich heute noch einen Mann finde und mit dem ein Kind, bis der groß ist und ihr den heiraten könnt, ich kann euch nicht versorgen. Bleibt in eurem Land und heiratet und bringst du was und ich gehe zurück, ja? Und da sind sie eine Weile gegangen und die Noemi hat immer wieder gesagt, kehrt doch um. Und dann hat die Orpa gesagt, okay, ich gehe zurück und hat die Schwiegermutter geküsst und ist umgekehrt. Und das heißt aber, die Ruth hängte sich an sie. Ja, die Ruth hat nicht losgelassen und hat gesagt, ich gehe mit dir und Noemi hat sie gedrängt. Aber jetzt lesen wir Ruth 1, Vers 16, das lesen wir jetzt. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und im Vers 17 heißt, wo du stirbst, da will auch ich sterben. Also Noemi macht eine ganz klare Aussage und macht ganz klar, ich will mit dir mitziehen. Ja? Und dann kommen sie eben nach Bethlehem und dort, wo eben die Noemi her ist und da war Gerstenernte und die Noemi hat der Schwiegermutter gesagt, geh aufs Feld und tu hinter den Schnittern herlesen, ja, so die Gaben aufheben. Und eben, die Ausgang der Geschichte hat ganz viel Gunst gehabt, der Boas hat herausgefunden, dass sie so demütig da hinter den Schnittern hergeht und dann hat seinen Leuten gesagt, lass extra was liegen für sie und so weiter. Und eben am Schluss war es eben so, dass die Noemi hat gewusst, dass der Boas ein Löser ist. Also so einer, der eben verpflichtet ist, praktisch, dass das Erbe nicht kaputt geht und die Frau zu lösen und auch ihren Besitz zu lösen. Und am Ende hat eben der Boas gesagt, ja, das will ich machen und hat sie gelöst, also hat sie geheiratet und ihren Besitz genommen und dann ist sie am Ende die Urgroßmutter von David geworden, die Ruth. Ja, also das ist die Geschichte. Und man kann, wie immer bei solchen Geschichten, man kann viele Sachen betonen, aber wir wollen uns hier einfach ein bisschen durchackern. Ich weiß ehrlich gesagt heute auch noch nicht so ganz genau, wo es durchgeht, aber wir werden sehen. Also die Ruth verlässt ihr Land. Ich denke, das ist schon der erste wichtige Punkt. Sie verlässt ihr Land und sie verlässt ihre Sicherheit. Sie geht in eine ungewisse Zukunft. Ja, in ihrem Land, wie gesagt, hätte sie heiraten können und da war sie zu Hause. Aber sie entscheidet sich, dass sie mit ihrer Schwiegermutter mitgeht. Und ich habe mir gedacht, wo kommt diese Zuversicht her, dass das richtig ist? Steht hier nicht drin, das können wir nicht rauslesen, woher sie diese Sicherheit nimmt. Aber ich vermute einfach, dass die Eltern, die Noemi und auch der Elimelech, dass die schon vom Gott Israels erzählt haben. Und das wollte sie, weil sonst hätte sie nicht sagen können, dein Gott soll auch mein Gott sein. Also ich glaube, es ging wirklich nur um das. Weil eben, wenn es um die Sicherheit gegangen wäre, hätte sie da bleiben müssen. Aber es ging darum, dass sie treu sein wollte einerseits. Also Ruth heißt übersetzt treu und Nachfolgerin, ja, dieser Name. Und es ging einerseits um diese Treue, aber auch sie war überzeugt, sie will diesen Gott. Und da denke ich mir, ja, das ist echt interessant, weil das ist schon oftmals so, wie wir das auch erleben, wenn wir ins Reich Gottes reinkommen. Ja, wir entscheiden uns für Gott, aber eigentlich wissen wir nicht so ganz genau, was uns alles erwartet. Und manchmal muss man auch wirklich Sachen verlassen. je nachdem, wo man ist. Ich kenne einen und der war so überall im, weißt du, im Gemeinderat und bekannt und in dem Verein und in Zellem und so. Und der hat gesagt, wenn ich sage, dass ich Christ geworden bin, dann kann ich gerade wegziehen. Ja. Oder meine Eltern, die haben also monatelang, haben die nichts mehr hören lassen und haben uns geächtet und haben gesagt, wir können nicht mehr zu ihnen. Und ich musste auch was verlassen. Und ich denke, jedem von uns geht so, dass auf eine Art und Weise man etwas verlässt. Aber weißt du was, die Kraft ist da, wenn du weißt, für was du verlässt. Ja? Sie hat gewusst, sie will diesen Gott haben. Ja? Aber sie wusste auch, sie geht in ein Land, wo die Moabiter gehasst werden. Israel mochten die Moabiter nicht. Moabiter waren Feinde. Also sie hat wirklich, finde ich, es war schon eine harte Entscheidung, wo sie getroffen hat. Und trotzdem hat sie gesagt, ich gehe mit. Übrigens, der Name Orpa heißt vollmähnig und widerspenstig. Ich finde immer interessant, wenn du biblische Geschichten liest, guck immer, was die Namen bedeuten. Ja? Aber die Ruth hat einfach gedacht, sie weiß, was richtig ist und sie wollte die Noemi nicht alleine lassen und sie wollte diesen Gott und dieses Land. Und Ruth steht wirklich für Menschen, die alles hinten lassen, um sich aufzumachen und dieses Königreich Gottes zu erobern, in dieses Königreich Gottes reinzugehen und sagen, Gott soll mein Herr sein, mein Herrscher sein, Jesus soll mein König sein, mein Herrscher sein. Und sie hat die Schritte konsequent gemacht, ja. Und am Ende gibt es auch eben diesen großen Segen. Ja? Und ich denke, da sehen wir einfach immer Zusammenhang, wenn es ums Reich Gottes geht, wenn es um Glauben geht, dass oftmals gibt es schwierige Situationen, gibt es schwierige Entscheidungen und du denkst, finde ich jetzt überhaupt nicht witzig. Aber wenn du durchhältst und am Ende will Gott, dass du gesegnet bist. Und manchmal verstehen wir nicht, warum wir Sachen erleben. Ich habe erst letzte Woche eine Predigt von jemandem gehört, der ist weltweit unterwegs und der hat seit, ich weiß es eben, ich und Zahlen, das müssen wir sagen, aber es waren, glaube ich, ungefähr zwischen 15 und 20 Jahre lang, geht der schon wöchentlich zweimal zur Dialyse, weil seine Niere so kaputt ist. Ja? Also geht es regelmäßig, Menschen auf der ganzen Welt haben schon für ihn gebetet und er war verzweifelt und sagt, warum werde ich nicht geheilt? Ja? Und geht in Versammlungen und betet für hunderte von Menschen und so viele werden geheilt in seinen Versammlungen. Und er hat Gott echt gefragt und gesagt, was ist das? Aber er ist auch überzeugt, dass nicht, dass wir tun nicht Krankheit glorifizieren, ja. Aber er hat gesagt, wenn ich dieses Schicksal nicht hätte, dann wären so viele Menschen vielleicht nicht so getröstet durch mich. Aber er erzählt es auch überall rum und macht keinen Hehl draus, wie es ihm geht. Und sagt, hey, aber ich glaube, dass trotzdem Gott mit mir ist. Und eines Tages, wenn ich dann geheilt bin, dann erzähle ich es auch allen. Ja? Aber jetzt, solange das nur so ist, gebe ich dem nicht nach. Ich gehe überall hin, ich bin nicht verzweifelt, ich bete für die Menschen und ich glaube, dass sie geheilt werden. Und Gott und ich, wir sind uns eins, dass es auch nicht der Endzustand ist. Aber das ist nicht immer einfach. Ja, dass wir, weil wir oft halt dieses Ende und diesen großen Segen dann eben noch nicht sehen und halt unterwegs sind. Weiß nicht, wo du heute Morgen bist, ja, aber du bist auch irgendwie unterwegs. Ja, und ich möchte heute Morgen einfach Mut machen, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, ja. Wenn die Ruth zurückgeblieben wäre, weiß man nicht, was passiert wäre. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen spekuliert, ja. Ah, das ist jetzt einfach Spekulation so. Aber was wäre gewesen, wenn der Elimelech gar nicht weggegangen wäre? Gut, dann hätten wir nicht die tolle Geschichte, ja. Aber Elimelech heißt übersetzt, Gott ist König. Und das hat mich ein bisschen schockiert und habe gedacht, die Ruth steht wirklich für Menschen, die hingegeben sind und die sagen, ich mache einen Gehorsamschritt, ich will dieses Reich Gottes erben. Und für mich steht der Elimelech, also bitte sei mir nicht böse, ihr könnt eine andere Meinung haben, aber ich habe das auch nirgendwo gelesen, aber für mich steht der Elimelech für Christen, die sagen, ja, Jesus ist mein Herr, aber sie machen nicht die Schritte, die Gott will. Und wenn es drauf ankommt, suchen sie in der Welt ihre Hilfe oder in ihrer eigenen Kraft. Der Elimelech hätte wie alle anderen auch in Israel bleiben können und hätte vertrauen können, dass Gott ihn nicht verhungern lässt. Man kann weiter dichten, vielleicht wäre er gar nicht gestorben, vielleicht wären seine Söhne nicht gestorben und so weiter und so weiter. Jetzt gehen wir in die tiefe Spekulation rein. Aber ich meine nur, es gab eigentlich, ja, wenn er sagt, Gott ist mein Herr und Gott ist mein König, warum gehe ich dann nach Moab, wo ich überhaupt nichts zu suchen habe? Und aber manchmal geht es uns auch so. Am Ende, wir sind verzweifelt und wir denken, und Gott, er hört unser Gebet nicht. Und dann versuchen wir es mit eigener Kraft. Oder gehen wohin, wo eigentlich nicht Gott als Hilfe erscheint. In der Welt. Und es fällt uns einfach so schwer durchzuhalten. Ne? Können wir alle sagen, ja. Ja. Aber die Ruth, die war treu. Die war demütig, eben, sie ist hinter den Schnittern hergegangen und offensichtlich war sie einfach so ein liebenswerter Mensch. Man liest jetzt also nicht, dass sie überall verachtet worden ist, obwohl sie eine Moabiterin war. Im Gegensatz, die Leute haben sich gefreut, dass sie die Noemi nicht im Stich gelassen hat. Das hat sie geehrt, ja. Und sie hat auch den Rat von der Ruth befolgt, also von ihrer Schwiegermutter. Und eben ist am Ende, ja dann, eben hat sie den Boas gefunden, den Löser. Und Boas steht für Löser, steht für Erlöser. Also Boas ist eigentlich ein Sinnbild für Christus, für Jesus Christus, der alles nimmt, unsere Schulden und alles, und uns nimmt und alles und sagt, so, jetzt gehörst du mir und alles ist in Butter. Also da war noch ein anderer Löser, da gab es ja bestimmte Verwandtschaftsregeln und so, da war noch ein anderer, aber der Boas hat dann zu dem gesagt, du, wenn du die Sachen lösen, die Äcker lösen tust und so, dann musst du aber auch die Ruth nehmen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist mir zu viel, dann bin ich ruiniert finanziell, das kann ich nicht machen. Und der Boas sagt, ja, ich löse, ich nehme die Ruth. Und Jesus hat einen hohen Preis bezahlt für uns. Und er war nicht ruiniert, aber Jesus hat diesen hohen Preis bezahlt und gesagt, ich nehme dich. Ja, egal wo du herkommst, aus Moab oder aus sonst wo, ich nehme dich und alles, was du hast. Und ich will, dass es dir gut geht und dass du im Segen bist. Eben, und für mich war so wichtig, dass wir einfach heute Morgen darüber nachdenken, eben wie wichtig das ist, dass wir die Welt wirklich verlassen, wenn wir ins Reich Gottes rein wollen. Ja, dass wir nicht mit einem Bein hier stehen und mit dem anderen Bein dort. Dass ich glaube wirklich, wenn wir alles zurücklassen, dann kriegen wir auch den ganzen Segen. Und oftmals erlebe ich das, dass wir halt beides haben wollen. Wir wollen unsere Kompromisse machen und dann wollen wir auch noch das Segehaber. Und Gott segnet uns ja trotzdem. Also das denke ich immer wieder. Gott, zum Glück ist Gott Gott und nicht ich, weil ich hätte schon längst gesagt, ja, die Geduld verloren mit mir oder so. Aber Gott ist immer noch größer und er segnet uns über Bitten und Verstehen. Aber wir dürfen uns davon nicht betrügen lassen und sagen, ja, bis jetzt ist es ja immer gelaufen. Ich bin irgendwie immer durchgekommen. Ich glaube nicht, dass wir dann den ganzen Segen ernten und auch nicht. Es geht nicht nur um uns, sondern dass wir auch nicht der ganze Segen sind für andere Menschen. Und ich habe so gedacht, was könnte ich eigentlich für ein Beispiel nehmen und so. Und dann ist mir die Situation in den Sinn gekommen, wie es jetzt in unserem Land gerade ist mit den Flüchtlingen. Ja? Also wir wollen, dass die Flüchtlinge sich integrieren. Ja? Die sollen sich integrieren. Ja? Wenn die daherkommen, in unserem Land leben, dann sollen die sich integrieren. Und dann sollen die unsere Sprache lernen und dann sollen die unsere Kultur annehmen. Und dann sagen wir, die können nicht daherkommen und einfach so leben wie daheim. Also das sind doch so die gängigen, das ist das Gängige, oder? Und ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist, das spielt jetzt gar keine Rolle, oder wie weit das geht oder so. Aber das ist das, was wir eigentlich so sagen. Und dann habe ich echt gedacht, ja, das ist echt eine gute Parallele zum Christen und zum Reich Gottes. Ja, weil eben, wir wollen im Reich Gottes leben, aber wir wollen unsere alte Sprache nicht ablegen, wir wollen unsere alte Kultur nicht ablegen, wir wollen unser altes Menschenbild nicht ablegen. Die Bibel sagt, wir sollen unseren Sinn erneuern. unseren Sinn, unser Denken, unser Verhalten. Wir sollen das erneuern. Und warum müssen wir das erneuern? Weil wir aus einer Welt herauskommen, die andere Werte hat wie das Reich Gottes. Da lernst du eine neue Sprache. Mir ist jemand eingefallen, die kannte ich vor Jahren, und das hat mich immer so gestört. Die hat nie den Namen von ihrem Mann gesagt. Wenn die was von ihrem Mann erzählt hat, dann hat sie immer gesagt, der andere. Und wenn sie vom Teufel geredet hat, hat sie auch gesagt, der andere. Und das hat mir jedes Mal, bin ich zusammengezuckt, weil ich kenne das nicht. In unserer Familie ist eigentlich immer wertschätzend gewesen und man hätte sowieso nie komisch, also ich habe das Glück gehabt, in einer Familie groß zu werden, wo man sich schon geachtet, wo man nicht böse Worte zueinander gesagt hat. Und die sagt, bin mir jedes Mal zusammengezuckt. Dann habe ich überlegt, und gedacht, ja, die kommt aus einem Milieu, wo die hat noch nie was anderes gehört. Und er hat sich auch da nicht, das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Also das hat ihn gar nicht, weil der war ja auch nichts anderes gewöhnt. Die kamen beide aus einem Milieu raus, wo einfach die Umgangssprache nicht so war wie in anderen Haushalten. Und dann habe ich gedacht, ja, und wenn du da nicht einen Heiligen Geist bittest, dass er dir hilft, deinen Sinn zu erneuern, dann merkst du es nicht. Dann merkst du es gar nicht. Und deswegen ist so wichtig, dass wir wirklich Gott bitten, Herr, zeig mir, wo ich noch so ein altes Verhalten habe, wo ich so eine alte Sprache habe. Eben, ich komme aus Bayern und die Bayern können auch ganz schön Sachen sagen, die vor Gott, die nicht gut sind. Aber ich muss schon sagen, als ich hierher gekommen bin und dann dieses, ich will es gar nicht sagen, den Satz, so, der mit anfängt mit Gott, fair und so weiter. Ja. weiß jeder, was ich. Ja. Ja, also, und zwar nach mitten im Satz, wo es gar nicht hingehört. Also als Kommentar, so wie ich sage, okay, sagen Sie Gott, und ich. Wenn man aus einer anderen Kultur, merkt man es sofort, und ich bin immer zusammengezuckt, die müssen doch merken, dass sie sich verfluchen, dreimal im Satz. Wenn ich sage, dass ich will, dass Gott mich verdammt, wenn ich das ausspreche, dreimal im Satz, also mir ist ganz anders geworden. Dann habe ich gedacht, die merken das nicht, die sind so aufgewachsen. Und das finde ich brutal, was man da über sich ausspricht und man merkt es nicht. Und da ist mir so klar geworden, wir brauchen so sehr die Hilfe vom Heiligen Geist, dass wir rausfinden, wie wir leben sollen. Und dass wir aber auch ein bisschen Geduld haben, weil es geht nicht von heute auf morgen. Und Gott verlangt es auch gar nicht. Ich habe auch gedacht, so ein Moslem, der ein bestimmtes Bild von einer Frau hat, ja, der legt es nicht ab, weil er über die Grenze geht. Der ist so groß geworden. Und man kann ihm auch nicht böse sein. Aber die einen sind willig und sagen, ich lerne. Ja, ich habe von einer Frau gehört, die hat gesagt, sie macht Sprachkurse für Flüchtlinge und da ist einer drin gesessen und sagt, ich lasse mir doch von einer Frau nichts sagen. Na, die gesagt, ja, sie können ja auch gehen, sie müssen den Kurs nicht machen. Ja, man hat ja gewusst, ihm bleibt nichts anderes über. Aber man darf vielleicht, ja, man darf auch gar nicht böse sein, weil es ist so. Aber wenn sie 10 Jahre hier wohnen und es ist immer noch so, dann ist nicht mehr gut. Ja, so, Gott verlangt nicht, dass wir von jetzt auf dann die perfekten Christen sind, nur weil wir im Reich Gottes gelandet sind. Aber er gibt uns Gnade, er gibt uns Zeit, aber ich denke, wir sollten einfach dieses Bestreben haben, Herr, zeig mir, wie ich leben soll mit dir. Ich will dieses Land erobern, weil ich will den Segen ernten und ich will auch ein Segen sein. Ich habe auch so gedacht, in der Welt, bei uns gibt es zum Beispiel doppelte Staatsbürgerschaft. Kannst 2 Pässe haben. Geht im Reich Gottes nicht. Aber manchmal verhalten wir uns so. Ah, jetzt brauche ich gerade den anderen Pass. Dann komme ich durch oder so. Nee. Wir kommen ins Königreich, weil wir dort hineingeboren werden. Wir gehen eben nicht über die Grenze, wir werden hineingeboren. Und die Bibel sagt, du bist ein neuer Mensch. Das Alte ist hinter dir, du bist neu geworden, du bist ein Himmelsbürger, du bist in Gottes Hand. Aber wichtig ist eben, dass wir auch diese Herrschaft Jesu Christi akzeptieren und nicht ein Elimelech sind, der sagt, Gott ist Herr, aber ich mache, was ich will. Und eben, wir beten, dass Gott uns zeigt, wo wir die alten Sachen mitschleppen. Und mir ist eben so, ich habe eben das vorher so erzählt mit dem, dass man das nicht merkt. Weil ich merke auch manchmal, wenn ich mit Menschen hier rede und mir fällt was auf, dass sie es zwar im Kopf hören, aber es ist nicht die Sündenerkenntnis da. Die sind nicht geschockt, die sind nicht, also ich finde, wenn Sündenerkenntnis da ist, dann denkt man, das muss ich ändern. Nicht, weil es jemand gesagt hat, sondern weil es in mich reinfällt und sagt, nee, das muss ich ändern. Und das fehlt mir manchmal und deswegen ist so wichtig, Leute, dass wir die Bibel lesen, ja? Das wäscht uns rein. Das hilft uns, unseren Sinn zu erneuern. Lies die Bibel. Und in Ephesus ist es, ihr seid reingewaschen durch das Wort. Also wasch dich rein und lies. Und dann, wenn du je mehr das in dich reinkommt und Übergewicht kriegt, dann tut sich dein Sinn anpassen und da wirst du hellhöriger. Stell dir mal vor, alles, was die ganze Zeit auf dich einströmt, du bist mindestens 8 Stunden an der Arbeit. Und dann schaust du vielleicht nur 2 Stunden Fernsehen und so. Das ist alles Welt. Und dann lese ich 5 Minuten in der Bibel. Also die Bibel ist schon voller Kraft. Aber ob sie so viel Kraft hat, dass sie den Rest überdeckt, weiß ich nicht. Also, wir haben so in unserer Kultur so blinde, ich sag dem blinde Flecken, ebenso wie ich das vorher gesagt habe mit dem Fluchen oder so, einfach weil man so groß geworden ist. Und da hast du keine Sündenerkenntnis. Ich war total erschrocken. Ich hatte einige Jahre lang mit einem Ehepaar zu tun, die waren Missionarin in Afrika. Und die hat mir erzählt, sie hat das Einzige, was sie von Deutschland mitgenommen hat, war so eine gestickte Tischdecke für einen Kaffeetisch, so eine gestickte Tischdecke. Und sie ist eines Tages mit jemand aus ihrer Gemeinde draußen im Garten gesessen und wurde dann irgendwie ganz weggerufen. Und wie sie wieder zurückgekommen ist, ist die Tischdecke weg gewesen. Ja? Also die hat ihr die Tischdecke und der Kaffeetasse weggestohlen. Und dann habe ich gedacht, was, die war doch gläubig, die war doch Christin. Dann hat sie gesagt, ja, aber in Afrika oder dort, wo sie war, und ich weiß es auch, in vielen Teilen von Afrika haben Leute einfach, die wachsen so auf, dass sie sagen, derjenige, wo mehr hat, wie ich, ist selber schuld und dann nehme ich mir einfach. Und die haben da keine Sünden erkannt. In unserem Land, wenn du sagst, der eine ist schon 3 Jahre gläubig und stiehlt dir die Tischdecke, da würdest du in Ohnmacht fallen. Also was? Aber wir sind anders aufgewachsen und die haben keine Sündenerkenntnis darüber. Ich habe auch erlebt, ich war da unten in Südafrika, wir waren eine Zeit lang mit Church of the Nations ganz eng und so und habe mich gefreut auf diese Konferenz und da habe ich wirklich schlucken müssen teilweise, weil diese ganz andere Kultur, die Pastoren da dort, die sind Könige, ne? Und die haben ihre Diener und ich muss mir jetzt nicht auslassen drüber, aber ich meine einfach total anders, ja. Und da die haben jetzt den blinden Fleck, was Geld und Besitztum anbelangt, ja. Und dann gibt's andere Länder, da ist es wieder anders. Ich habe auch von jemandem eine Geschichte gehört und habe ich auch gedacht, das kann doch im Leben nicht wahr sein. Aber ich kenne die Leute und die sind vertrauenswürdig. Ja? Das sind die Hills, vielleicht kennen einige noch. Und die sind ganz viel im Osten so unterwegs, Ukraine und noch weiter hinten Usbekistan und Kirgis und wie die alle heißen. Und die haben gesagt, auch dort, diese Kultur, die haben einfach ganz andere Werte. Ja? Und die waren in der Ukraine und haben sie gesagt, wir machen eine Taufe. Ja? Und da waren die da am See und da haben sie gesagt, wir taufen jetzt. Und er ist also schon im Wasser drin. Gewesen und dann sollte die eine Frau, die sollte getauft werden, gell, und die steht da am Ufer und sagt, also komm rein, jetzt reißt sie sich alle Kleider vom Leib, inklusive Unterwäsche, ja, und ist nackt ins Wasser gesprungen und ja, ich ich taufe dich im Namen. So, ja, völlig schockiert. Er hat gesagt, das erste Mal schau nicht hin und das zweite überleg nicht, was du dir alles holen kannst in diesem Wasser. Also, ja, und er war so schockiert. Und dann hat er nachher gesagt, was macht ihr hier? Und sie war nicht die Einzige, die anderen waren auch schon parat und die konnten die dann irgendwie gerade noch so aufhalten. Und dann haben die gesagt, die haben dort kein Schamgefühl. Erstens das nicht und zweitens, sie hat auch kein zweites Kleid. Ist ja ganz logisch, wenn das nass wird, hat sie nichts mehr, also zieht es aus. Ganz logisch. Der blinde Fleck. Sie haben da keine Sündenerkenntnis. Ja, und ich fand, also wir haben Tränen gelacht, wo er das, er kann so gut erzählen, er ist so ein, und wo er das erzählt hat, wie er sich gefühlt und wie er geguckt hat, und so, wir sind fast am Boden gelegen vor Lachen. Und, ja, aber eben, wenn es dann in unser Land geht, dann finden wir es wahrscheinlich auch nicht mehr so lustig, weil wir haben auch blinde Flecken. Ja, und ich habe so überlegt, und gedacht, was sind bei uns die blinden Flecken? Ich denke, wir haben ein Problem, auch wenn wir ins Reich Gottes kommen, dass wir dieses individuelle oder individualistische Leben nicht aufgeben wollen, was in unserer Gesellschaft so groß ist und wie wir aufwachsen. Wir wollen über alles bestimmen, wollen überall mitreden. Und je nachdem, wie wir aufgewachsen haben, haben wir große Probleme, wenn Jesus sagt, macht es. Ja, aber warum? Ja, aber das sehe ich ja gar nicht ein. Aber erst nächstes Jahr oder so. Wenn du liest in der Bibel, Jesus sagt, komm und folge mir nach, da schmeißen sie alles hin und rennen hinterher. Wenn Jesus zu uns kann, sagt, ich will, dass du, keine Ahnung, irgendwo hingehst nach, in die Ukraine, weil wir es gerade davon hatten. Und da brauchen wir ein Jahr lang, um uns darauf vorzubereiten, was wir jetzt machen oder was wir nicht machen. Verstehst du, was ich meine? Ich habe auch gedacht, sie reden immer über die Wohnungsnot. Hat viel damit zu tun, mit diesem Individualismus. Man zieht schon früh aus. Es gibt viele, die geschieden sind. Ich habe so gedacht, wir haben früher 4 Personen in einer 80 Quadratmeter Wohnung gewohnt und jetzt wohne ich alleine in einer 110 Quadratmeter Wohnung. Also gut, ja, also habe es mir jetzt nicht ausgesucht. Aber ich meine, es gibt so viele, die extra wohnen und da brauchst du noch mal eine Wohnung für die, wo geschieden sind und die Frau braucht noch eine Wohnung. Weil die Gesellschaft so zerrüttet ist, ja, weil es gibt diese Patchwork-Familien, und da habe ich gedacht, das ist auch so ein blinder Fleck. Solche Leute wachsen so auf und kommen dann ins Reich Gottes rein. Woher sollen die ihr Familienbild haben? Das kann man sich auch nicht stellen. Sie sind gewöhnt, ja, sie sind so aufgewachsen, sobald ich irgendwie 18 bin, ziehe ich aus und ziehe ich mit meinem Freund zusammen, ziehe mit meiner Freundin zusammen, ja, und dann kommen die später ins Reich Gottes rein und dann sagt der Pastor, ja, ihr solltet mal heiraten. Wieso? Der blinde Fleck. Vielleicht versteht man schon im Kopf, aber da ist keine Sündenerkenntnis, das habe ich so oft gemerkt, wenn ich mit Menschen geredet habe. Das ist nicht so wichtig, ja, in 3 Jahren, wenn ich Geld habe oder so. So wie wenn Jesus sagt, geh in die Ukraine. Brauche ich noch ein ganzes Jahr, bis ich mir überlegt habe, ob ich das tun will. Leute, warum sage ich das heute? Nicht, weil ich jetzt ab diesem Jahr, September 2016, eine gesetzliche Gemeinde haben will. Ganz sicher nicht. Aber wir müssen wirklich überlegen, eben in welcher Gesellschaft wir sind. Und wir wollen nicht mit dem Finger auf die zeigen. Und du weißt ja, wenn du mit dem Finger zeigst, schauen immer 3 zurück und einer schaut zu Gott. Also wir wollen nicht andere verurteilen. So, ich will nur das Bild aufmalen, wo wir leben. Wir leben im tiefsten Moab. Und dann müssen wir gucken, dass wir innerlich mit unserem Leben, in unserem, wo wir darüber zu bestimmen haben, ins Reich Gottes reingehen und dort das Reich Gottes vergrößern. Und ich glaube einfach, dass wenn wir dort konsequenter werden, dass wir Gott bitten können, Herr, ich bitte dich um diese Gnade, ich bitte dich um Erleuchtung, ich bitte dich, dass du mir Weisheit und Offenbarung gibst, Ephesergebet beten, betet es mal in der nächsten Zeit, sage ich, ich bitte dich, Herr, um diese Weisheit und die Offenbarung, ob es in meinem Leben auch einen blinden Fleck gibt. Und warum? Eben nicht, weil wir gesetzlich werden wollen, sondern wir wollen den Segen haben. Wir wollen den Segen haben und wir wollen ein Segen sein. Wir lesen Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taucht zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Das ist doch, was wir wollen. Und wie kann ein Salz fade werden, wenn dein Leben vermischt ist? Rede ich jetzt von der Perfektion? Nein. Wenn wir alle perfekt wären, hätte Jesus uns nicht erlösen müssen. Wir haben alle unsere Sachen. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ist, ob du Baustellen hast oder ob du in ständiger Sünde lebst. Dinge, die du immer die ganze Zeit machst. Ich finde, das ist ein Unterschied. Und wie willst du Buße tun, wenn du weißt, ich mache es am nächsten Tag wieder? Also Buße tun heißt eigentlich umkehren, in die andere Richtung gehen. Ja, ich habe Buße getan. Ah ja, du hast Buße getan. Okay, gehe ich wieder. Tue ich wieder Buße. Okay. Und dann gehe ich wieder so. Das kann auch kein Dauerzustand sein. Und ich denke, wir verpassen Segen und wir sind nicht salzig. Das Salz ist fade geworden. Wie wird das Licht zur Funzel? Eben, wenn wir zur Hälfte in Moab leben. Ich wünsche mir, dass wir stark sind, dass wir leuchten. Wie, siehst du, wir wollen doch rausgehen, wir wollen Menschen überzeugen. Aber jeder Baum bringt die Früchte nach seiner Art. Und dann denke ich mir, was bringe ich für Frucht? Wer bin ich und was bringe ich für Frucht? Na, ihr werdet es noch bereuen, dass ich jetzt wieder predigen darf, jeden Sabbat. Nee, ne? Ihr wisst genau, wie Ismael und ich stellen. Ich stelle mich in die gleiche Reihe. Ich steh hier nicht und sage ihr, sondern bei mir zeigt auch immer drei zurück. Ja? Nee. Aber ehrlich, ich hab so einen Wunsch, und das ist mein Gebet schon seit langer Zeit. Ich wünsche mir diese feurige Gemeinde, diese brennende Gemeinde. Und dass wir uns nicht aufhalten lassen. Ich bin so sauer gewesen teilweise im Sommer, weil ich so Sachen erlebt habe. Aber Leute, die wirklich mit Gott gehen wollen und wo Jesus wirklich der Herr ist und wo irgendwie Sachen so verrammelt waren, es ging nicht vorwärts, und da kann man die Geduld verlieren und denken, wo ist unsere Durchschlagskraft, wo ist unsere Strahlkraft? Wir werden immer Dinge überwinden müssen, aber es ist ein Unterschied, ob wir es mit Stärke überwinden oder ob wir irgendwann darunter zusammenbrechen. Es heißt hier, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlicht werden. Ich glaube doch, dass durch ein reines, durch ein klares Leben Gott verherrlicht wird und dass wir auch als Gemeinde eine andere Durchschlagskraft haben. Und das siehst du an Orten, wo Erweckung ist. Das können wir, hier ist manches viel schwieriger, weil hier ist nicht Erweckung. Da musst du mühsam ackern im Reich Gottes für alles, für jede Seele. Aber ich war auch schon an anderen Orten, da geht es gerade so. Ich bin überhaupt kein Evangelist. Ich bin überhaupt nicht evangelistisch. Du, ich war vor etlichen Jahren, das ist auch schon wieder lang her, aber zum Beispiel, jetzt kommt es mir einfach gerade in den Sinn, gibt auch andere Beispiele, aber ich war in Toronto und da war gerade diese große Vaterherzbewegung, so Vaterbewegung, und da war so eine Erweckung an dem Ort. Du, ich wollte mir ein Kleid einkaufen, bevor ich das Kleid gekauft habe, hatte ich mit jemandem gebetet. Ich sitze im Bus und will mit einem ganz normalen Bus fahren, und da sitzt mir jemand gegenüber und da redet mir über Jesus. Dann habe ich gedacht, hier Hedwig, hier... Ich habe mich selber nicht mehr erkannt. Weißt du warum? Weil schon so viel erobert war. Es wird immer leichter. Und du sagst, ja, und was hilft mir das jetzt? Hey, die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, immer einen Schritt nach dem anderen. Du kannst nicht auf einmal alles erobern, aber du kannst deine richtigen Schritte gehen und du kannst sagen, ich will nicht schwach sein durch Sünde und durch Kompromisse in meinem Leben. Und die Gemeinde verliert auch an Kraft. Gemeinde ist immer das, was wir alle sind. Die Gemeinde ist ja nicht der Pastor und ein paar Älteste, sondern wir sind alle die Gemeinde. Und stell dir vor, wir haben alle diese Strahlkraft. Und denke ich mir, boah, ich möchte mal wieder sowas erleben. Ich habe das auch in München teilweise erlebt, wo, wenn Propheten da waren, die so ganz klar waren. So, werde es nie mehr vergessen. Ich war auf einer Konferenz und da sitzt einer da in der dritten Reihe und der Prophet steht vorne und gibt ein Wort, den hat's aus den Latschen gehauen, den hat's aus dem Stuhl rausgehauen und der ist da vorne über die Stühle drüber geflogen und am Boden gelandet. Und geweint, es war ein Pastor. Und geweint und geweint und geweint und Buße getan. Und wo er fertig war, da haben sie ihn aufgehoben und dann haben sie für ihn gebetet und dann ist die Gemeinde gewachsen. Also muss jetzt nicht jeder über drei Stühle drüber fliegen. Das habe ich auch nur einmal in meinem Leben so erlebt. Aber das war nicht okkult, das war wirklich vom Heiligen Geist. Und da ist nicht nur der umgefallen an dem Tag. Aber warum? Weil da so eine Schärfe, da war so eine Klarheit, da war, an Gott liegt es doch nicht. Das ist auch was der Eindruck, den Tina heute Morgen hatte, mit diesem Feuer. Wir wollen dieses Feuer, aber wollen wir es auch ertragen? Ich habe vor Jahren schon gefleht, da war ich noch in München, da habe ich gesagt, Gott, warum passiert mit mir? Warum kommst du nicht mehr mit deiner ganzen Herrlichkeit? Ich will deine ganze Herrlichkeit da haben. Dann habe ich gesagt, da musst du die Hälfte tot raustragen. Was? Ja, lies mal die Geschichte von Ananias und Sapphira. Boah, also, Leute, es ist ernst, aber nicht aussichtslos. Ja, okay. Ich glaube, wir haben verstanden, um was es geht heute Morgen. Ich kann dich nicht zwingen, es ist alles freiwillig, aber ich kann dich ermutigen. Bete dieses Epheser-Gebet für dich. Ja. Öffne die Augen meines Herzens. Gib mir Weisheit und Offenbarung, um dich zu erkennen. Nimm die blinden Flecke weg. Und weißt du, eben, auch wenn dir Dinge passieren, du bist gerecht durchs Blut Jesu, das ist ganz klar. Nur eben, was ist deine Strahlkraft? Was ist deine Wirkungskraft? Und du kannst nie sagen, ich habe es gerafft, ich habe es jetzt geschafft. Mir ist auch die Geschichte vom David eingefallen. Der David wollte so sehr Gott nachfolgen. Und eines Tages war es ihm langweilig und dann sieht er die Bathseba. Dann nimmt er sich die Bathseba und dann bringt er noch ihren Mann um. Und es juckt ihn ihr anscheinend nicht. Was ist denn da passiert? Bis der Prophet kommt, der Nathan kommt und gesagt, du, ich erzähle jetzt mal Geschichte von einem Mann, der sehr reich war. Und da ist er einfach dahin gegangen und hat sich die Frau von jemand genommen. Und dann hat er noch den Mann umgebracht. Der David, Geist des Todes, bring ihn zu mir. Und der Nathan hat gesagt, das bist du. Und dann ist er zusammengebrochen. Und dann lesen wir, ich habe gedacht, ich sage es jetzt nicht, dass es dort an der Wand ist, aber dann schreibt er diesen Psalm 51. Lese ich euch jetzt einen Teil daraus vor. Das sind die Psalmen, haben sich versteckt. Hier sind sie. Und da betet er aus ganzem Herzen, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Gegen dich alleine habe ich gesündigt. Es geht echt um unsere Beziehung mit Jesus. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Verbirg dein Angesicht nicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht vor mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Das ist Altes Testament und wir müssen nicht beten, dass Gott uns nicht verwerfen soll, weil er verwirft uns nicht. Erst ist es Altes, das müssen wir nicht beten. Aber ich sehe da drin so diese völlige Kapitulation, diese völlige Sehnsucht. Herr, ich will wieder an dir dran sein. Ich will wieder diese innige Gemeinschaft mit dir. Und das wünsche ich mir auch manchmal, je nachdem, wie ich auch hier reinkomme in Gottesdienst. Und dann ist Lobpreis und dann singt man Lied und dann denke ich mir, Herr, ich will es erleben, ich will dich spüren, ich will, ja, je nachdem, wie weit mir irgendwie draus war mit den Gedanken und so, Gott ist nicht eine Theorie, er will dich das fühlen lassen, seine Liebe und seine Zuneigung. Und wenn wir an ihm dran sind, dann spüren wir das auch. Und das ist mein Wunsch heute Morgen, dass wir das mehr und mehr spüren, dass wir die blinden Flecke erkennen und umkehren und wirklich umkehren. Nicht nur sagen, ich tue Buße, sondern wirklich handeln, umkehren. Und dann, hey, habt Acht da draußen, wir kommen. Ja, dann werden wir gefährlich. Wenn du früh aufstehst und ersten Augenblinkel machst, dann hockt der Teufel schon in der Nähe und sagt, ist wieder aufgewacht. Was wird sie heute alles wieder tun? Oder was wird er heute wieder alles tun? Ja, dann ist der Schrecken und der Terror auf der anderen Seite. Das wünsche ich mir. Ja. Und noch mein letzter Punkt für die Leute, die sagen, ja, und wo ist jetzt mein Segen? Ich war die ganze Zeit, ich habe versucht, treu zu sein, ich will, ich mache und ich tue. Erinnere dich an den Mann mit der Dialyse. Es wird keine 20 Jahre dauern, denke ich. Aber ich meine, einfach, es gibt auch Situationen, wo man nicht sagen kann, warum der Segen noch nicht da ist. Aber ich möchte heute Morgen ermutigen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Du weißt ja nicht, was ums Eck rum ist. Ich habe jetzt was ganz Tolles erlebt mit jemandem, wo in der beruflichen Situation, es geht schon über 2 Jahre, eigentlich geht es schon länger, nur er ist so ein geduldiger Mensch, er merkt es dann immer erst später, aber schon mindestens 2 Jahre gesagt, ich kann nicht mehr an meiner Arbeitsstelle, ich kann nicht mehr. Und einfach verzweifelt war und sich Gott neu hingegeben und hat gesagt, Herr, ich gebe dir wirklich mein Leben, ich will echt dich haben. Du, innerhalb von einer Woche hat er 2 Top-Angebote, nicht nur eins. Die Leute, die ihn erst nicht haben wollen, werben um ihn, ja, bleib doch und mach doch und wir geben dir so viel und wir geben dir so viel. Und Zweifel, ja, weißt du, es kann sich so schnell, und jetzt kann er sich nur entscheiden, was er will. Vorher gab es keine, die ganze, das war alles verrammelt. Er hat irgendwann gemerkt, okay, er kann da nicht mehr sein in der Firma. Und da hat er Versuch über Jobagentur und so. Es war alles verrammelt. Es war einfach alles verrammelt. Das kann es geben. Aber heute Morgen sage ich zu dir, wenn es bei dir verrammelt ist, gib mich auf, es kann um die Ecke sein. Es kann um die Ecke sein. Weil wir wollen festhalten, dass wenn wir in seinem Reich sind, dass wir auch seinen Segen bekommen. Und manchmal können wir uns nicht genau aussuchen, wie der ausschaut, aber es ist Segen und Gott meint es besser mit dir als jeder, der Erdenkliche, der dir nur in Sinn kommt. Er liebt dich wirklich von ganzem Herzen, so wie du bist. Okay? Lass uns, ja, was machen wir jetzt? Ja, lass uns aufstehen und wir singen nochmal so ein Hingabelied, so ein, eins von denen heute Morgen, es war ja eigentlich alles eine Richtung. Und während du singst, gib dein Herz an Gott weiter und geh einfach in die Woche rein und sag, Jesus, ich will, dass du König bist, dass du Herr bist. Ich will dich erleben, dich sehen. Ich will Salz sein. Ich will Licht sein. Amen.